Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute digital zugeschaltet wieder einmal der Kollege Gerd Stegmann. Deswegen moin Gerd, schön, dass du auch dabei bist.
Hallo.
Die Batterien im E-Auto und vor allem die Technik dahinter, das ist eins der meistdiskutierten Themen rund um die Elektromobilität. Nicht zuletzt, weil die Technologie sich ständig in großen Schritten weiterentwickelt und dafür sorgt, dass Akkus und E-Autos immer günstiger werden, zumindest in den besten Fällen, und die Autos immer schneller laden können und natürlich am Ende auch weiterfahren. Und damit wir und die Zuschauer natürlich auch, also die Zuhörer, ihr da draußen auch, mal wieder ein bisschen auf Stand kommen, was denn aktuell so da ist, was zum Beispiel NMC, LFP, Natrium-Akkus und Co. so machen und was denn jetzt mit zum Beispiel auch Solid-State-Batterien ist. Ob sie endlich diese vielbeschworene Revolution liefern, das wollen wir heute klären mit jemandem, der es auf jeden Fall unbedingt mindestens wissen muss. Wir haben nämlich, man könnte sagen, den Batteriepapst Maximilian Fichtner hier, den wir uns freuen, begrüßen zu dürfen, nach 6 Jahren wieder. Also das heißt, long time no see, aber endlich wieder da und bestimmt ganz viel zu erzählen. Deswegen, Herr Fichtner, schön, dass Sie da sind und vielen Dank fürs Zuschalten.
Ja, hallo, ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung.
Können Sie sich zu Beginn einmal kurz selbst vorstellen? Sie sind am Helmholtz-Institut, aber ja, noch viel, viel mehr, wie wir alle wissen.
Ja, also ich bin von der Ausbildung her Chemiker, Physikochemiker. Habe vor ein paar Jahren die Leitung des Helmholtz-Instituts Ulm für elektrochemische Energiespeicherung übernommen, betreibe hier auch noch eine eigene Arbeitsgruppe. Ich habe auch eine weitere Forschungsabteilung am KIT in Karlsruhe, nennt sich Energiespeichersysteme. Bin Sprecher von so einer großen Verbundplattform, die Aktivitäten in Karlsruhe und in Ulm hier verbindet. Da ist das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, die Uni Ulm und das KIT mit dabei. Und ich war auch bis vor kurzem noch Sprecher von einem Exzellenzcluster namens Energiespeicherung jenseits von Lithium. Der ist jetzt die erste Förderphase beendet und wir fangen gerade mit der nächsten an. Habe ich was vergessen? Wahrscheinlich, aber egal. Ja, ich bin noch Professor für Festkörperchemie.
Nebenbei passiert das auch noch, ja, okay.
Sehr schön. In Ulm Lehre hier, ja.
Sehr gut. Sie haben sich ja, haben Sie auch erzählt, lange mit Wasserstoff beschäftigt, inzwischen schon sehr lange mit Batterien. Wie sehr verdrießt Sie denn aus Ihrer Perspektive der immer wieder aufgeschobene Durchbruch des E-Autos?
Naja, ich finde Diskussion so ein bisschen seltsam. Da ist einerseits davon die Rede, oder Firmen sagen, ja, die Kundschaft springt nicht richtig an, aber sie haben auch nichts dafür getan, damit die Kundschaft richtig anspringt. Auch die Werbekampagnen, ich will mal sagen, es war gute Pflicht, aber jetzt nicht so, dass man das Gefühl hätte, das muss jetzt unbedingt irgendwie elektrisch gehen, weil es aus verschiedenen Gründen besser. Und dann hat man so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten ärgert, zusammen mit diesem rinnen in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln seitens der Politik. Ich glaube, das ist eins der größten Ärgernisse derzeit, weil ich meine, ich rede ja auch mit Leuten in Automobilfirmen und sowas und das sind jetzt keine grünen Spinner oder irgendwie sowas. Und die sagen, also dieses Hü-Hot, das ist das Schlimmste, was sie halt immer wieder erleben. Ja.
Hat denn das E-Auto jetzt aus der momentanen Perspektive vielleicht nur Vorteile hinsichtlich der CO2-Bilanz, aber nicht für die Nutzer und womöglich auch nicht für die Automobilhersteller? Ist das vielleicht ein Problem?
Naja, für die Automobilhersteller ist der Nutzen dann da, wenn sie es geschafft haben, ihre Produktionslinien sozusagen auf den allerneuesten Stand zu fahren. Dann haben sie einen Nutzen davon, wenn sie es machen wie bisher, dann knapseln sie an Margen rum, die halt nicht mehr so lukrativ sind. Für den Nutzer selber, ich würde mal sagen, ist es mittlerweile alltagstauglich, hängt allerdings auch ein bisschen davon ab, wo man ist. Es gibt durchaus Regionen in Deutschland, die sind, also was Ladestationen angeht, noch sehr unterbelichtet. Auch in den Städten müsste man sich das Thema so annehmen. Ich erinnere mal wieder irgendwie an China, wo ich praktisch bei jedem Parkplatz irgendwo eine Ladesäule habe. Ja, also ich meine es tatsächlich pro Parkbucht. Und da sind wir noch weit weg davon. Und ich hoffe, dass man jetzt auch das neue Klimaprogramm, was ja die Bundesregierung jetzt gerade verabschiedet hat, tatsächlich so ernst nimmt, dass man bei der Infrastruktur noch ein bisschen mehr reinsteckt. Wir haben ja schon viele, viele, über 140.000 Ladepunkte, glaube ich. Aber es ist halt noch nicht überall so verteilt, dass die Akzeptanz da wäre.
Für Sie als Wissenschaftler ist ja der E-Antrieb klar überlegen. Ich meine, spätestens wenn man sich beispielsweise die Effizienzfragestellung irgendwie vor Augen führt oder generell den Energieverbrauch reinnimmt. Aber für Sie als Autofahrer, Sie fahren ja selber schon eine Weile elektrisch. Was ist denn für Sie eigentlich der Key-Faktor, der das so viel überlegener macht, die ganze E-Mobilität?
Der Fahrspaß.
Also das, was dem E-Auto abgeschrieben wird oder abgesprochen wird immer.
Ja, okay. Also ich habe ja noch einen alten Alpha Spider im Stall, ja. Und wenn ich mal das Gefühl habe, ich muss mal wieder in irgendwie eine rüttelnde Ölmühle steigen und brauche irgendwie Sound aus dem Auspuff oder sowas. Aber das kommt immer seltener vor. Und ich finde es mittlerweile ein bisschen pubertär, ehrlich gesagt. Da immer so, ja, Sound und Emotionen. Die letzten großen Emotionen bei meinem Verbrenner hatte ich, als sich der Motor verabschiedet hat. Das war vor 10 Jahren schon, mich das dann irgendwie 8.500 Euro gekostet hat. Da hatte ich wirklich Emotionen. aber ansonsten, ich finde das elektrische Fahren einfach wunderbar. Das hat mich damals, vor 8 Jahren hatten wir einen BMW i3 hier im Geschäft. Wow, ja. Ich meine, das war so eine kleine Kiste, die sah von außen ein bisschen verboten aus. Innen war sie super, auch von der Bedienung her. Und das Ding ist abgegangen, wirklich wie eine Rakete. Also das hatte ich so vorher noch nie erlebt. Und auch in den Folgejahren mit Folgemodellen war das super. Und dieses direkte Ansprechen, das ist einfach unvergleichlich. Wenn ich mich dann wieder in so einen Benziner hocke und muss erstmal warten, das Ding auf 3000 Umdrehungen hochnudeln, bis da mal anfängt, irgendwas zu gehen, ja, finde ich mittlerweile grenzwertig. Und das Nächste ist halt, man fährt halt viel entspannter. Also auch wenn man lange Strecken hat oder sowas, da kommt man einfach anders an. Man hat weniger Lärm, man hat halt dieses Zischen, das Rollgeräusch von den Rädern, aber da ist keine Vibration mehr da und kein Brimborium vom Motor. Also das ist einfach aus verschiedener Sicht ist das einfach das bessere Fahren.
Was fahren Sie jetzt aktuell für ein Elektroauto?
Also wir geben jetzt im Sommer unser Leasing-Teil ab. Das ist ein Hyundai Kona. Also keiner der neuesten Generation. Aber da muss ich sagen, ja, also Hut ab. Das Ding nervt tierisch, weil es bei jeder Gelegenheit anfängt zu piepsen. Ja, also insofern.
Das wird nicht besser werden.
Jedermann. Ja, aber also der hat 450 Kilometer WLTP Reichweite. Im Sommer habe ich da auch 530. Ja, also das mit dieser realen Reichweite, ich glaube, das hängt stark vom Hersteller ab, wie realistisch da die Angaben sind. Jetzt im Winter, als es so kalt war, hatte ich dann 380. Das ist alles okay. Ja, und das geben wir jetzt ab. Und wir haben uns jetzt auch aufgrund der geringen Leasingrate mit, haben wir uns für einen ID5 entschieden, Volkswagen.
Ja, verstehe. Wenn Sie so begeistert sind, warum glauben Sie, hat sich das bei den Menschen noch nicht so durchgesetzt, bei den anderen Autofahrern, Autokäufern? Ist es der Preis, ist es die schon angesprochene Infrastruktur oder ist es doch die Reichweite?
Naja, es sind, also einerseits sind natürlich viele Mythen im Umlauf nach wie vor. Ich treffe immer auch wieder auf Leuten, die sagen, Gottes Willen, ich werde mir nie ein Elektroauto kaufen. Wenn man dann mal nachfragt, wissen sie eigentlich gar nicht genau, warum. Da gibt es so Sachen wie Kinderarbeit im Kongo oder irgend sowas. Ich glaube, der Preis war bisher mit ein Grund, wobei sich das ja jetzt
ein bisschen
praktisch legalisiert, ja. Ich war, als ich zu dem VW-Händler gegangen bin, um den ID5 mir mal anzugucken, stand da ein VW Passat, irgendwie Diesel. Ja, der kostet 80.000 Euro.
Hallo? Okay, was war da alles drin?
Keine Ahnung. Aber der da stand, oder 78.000 oder sowas, ja, also dachte ich auch, na gut.
Dann doch lieber ein ID5.
Billigen Verbrenner. Also ich glaube, das hat sich mittlerweile so egalisiert und wenn man jetzt mal schaut, perspektivisch, da würde ich mal sagen, ist es vielleicht aus verschiedenen Gründen sinnvoller, auf das Elektron und nicht auf das Benzin zu setzen. Mhm. Es gibt ja auch so Sachen, wir Wissenschaftler, wir gucken ja auch immer so ein bisschen oder versuchen in die Zukunft zu gucken, gucken uns auch so Berichte an. Und mir ist aufgefallen, dass die Internationale Energieagentur, das ist also die weltweit die ganzen Sachen monitort und schon, also es ist alles andere als irgendwelche grünen Aktivisten, die sind von der Ölindustrie gegründet. Die haben vor ein paar Jahren schon gesagt, Obacht, 80% der 800 größten Ölfelder sind über diesen Förderpeak gelaufen. Mhm. Dann war lange Zeit Ruhe. Und jetzt im November, also kommt Ende des Jahres immer das sogenannte World Energy Outlook raus, wo sie dann praktisch die Dinge, die so bekannt sind, zusammenfassen und gucken, wie es weitergeht. Dann bringen die eine Grafik. Mhm. Die Grafik zeigt eine Spitze an, mehr oder weniger bei 2030. Und dann geht's da irgendwie runter. Er sagte, ja, da würden wir hinwollen, wenn wir irgendwie gar nichts ändern. Da wäre es, wenn man die aktuellen Policies irgendwie berücksichtigt, und so wird es real passieren. Ja, auch wenn wir, je nachdem, wie viel wir investieren in Exploration von neuen Feldern. Wenn ich das ernst nehme, ich weiß noch nicht, ob das tragfähig ist, aber es gibt immer mehr Berichte dieser Art, ja, und zwar von Fachleuten. Ja. Wenn ich mir das ernst nehme, haben wir in 2030, dann fangen wir an, ein Problem zu kriegen. Ja. Und da ist es aus meiner Sicht besser, wir fangen rechtzeitig damit an, uns mal auf eine Alternative zuzubewegen, als wenn wir dann auf einmal sagen, huch, das hat ja keiner wissen können. Ja. Und dann bricht nämlich das Chaos aus.
Ja. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen mit dem Iran-Krieg und den steigenden Preisen, die Unruhe ist da. Jetzt ist man natürlich nicht gut beraten zu sagen, Edgebadge, hättest du euch auf uns gehört, hättest du mal ein Elektroauto gefahren. Aber glauben Sie, dass es die Leute jetzt noch mehr zum Umdenken bringt?
Also das hängt von der Wahrnehmung ab, wie jemand die Zukunft einschätzt. Wenn jemand sagt, na gut, das war jetzt eine Eintagsfliege, mhm, und das ist bald vorbei und dann haben wir Frieden auf der Welt und alle sind freundlich und verkaufen uns ganz billig Öl. Und unser Kollege in den USA schenkt uns das LNG in Zukunft. Dann kann man weiter beim Verbrenner bleiben und glauben, dass das so geht. Wenn man glaubt, dass die Krisen sich möglicherweise so fortsetzen oder sogar häufen oder was auch immer, dann kann man eigentlich leider, muss ich sagen, nur das machen, was man eigentlich auch überall in der Welt sieht. Die verschiedenen Regionen oder die Staaten versuchen, sich unabhängig zu machen. Ja. Mhm. Die EU probiert das jetzt gerade bei den Batterierohstoffen, haben wir mit dem Deal mit Australien mitbekommen. Es gibt verschiedene Anstrengungen und es ist auch, Und da wundere ich mich, dass gerade die angeblichen Patrioten so dagegen sind. Es ist sehr patriotisch, die Energie im Land zu erzeugen und dann auch im Land zu nutzen. Also es ist mir auf alle Fälle eine angenehmere Vorstellung, wie das Geld irgendwelchen Leuten zu geben, die ihre politischen Gegner umbringen lassen und den Salafismus in Deutschland und in Europa finanzieren. Ja. Also insofern, das sind alles solche Dinge, die an Gewicht verlieren würden, wenn wir uns selber versorgen und auf elektrisch gehen.
Mhm. Sie haben es ja schon so ein bisschen angesprochen mit den Rohstoffen für die Batterien. Das war ja vielerorts auch von den ganzen E-Auto-Gegnern so ein bisschen Whataboutism, also Kinderarbeit im Kongo und so, weil wir das Kobalt da rausholen müssen mit bloßen Händen. Im Kern liegt es ja alles daran, dass wir immer wieder neue Batterietechnologien und Chemien sehen und auch uns begegnen, die natürlich in der täglichen Arbeit in Form von Jubelmeldungen, das ist die neue Superbatterie, die kann besonders schnell laden, mit der haben wir 5000 Kilometer Reichweite und die hält 200 Jahre.
Und sie kostet nichts, vergiss nicht, sie kostet nichts.
Genau, das kommt noch erschwerend hinzu. Und da sind wir auch manchmal so ein bisschen ratlos, weil viele Dinge davon sind super spannend technisch und da lohnt sich allemal drüber zu schreiben, aber die Einschätzung, ob das jetzt alles realistisch ist und ob das wirklich die Zukunft ändert, da sind wir immer auf Sie angewiesen. Deswegen würde ich heute gerne auch nochmal so ein bisschen besprechen, wie ist denn eigentlich der Status quo Batterietechnologien? Was haben wir jetzt da? Was fährt schon rum? Was sind da die jeweiligen Stärken und Schwächen und vielleicht die besonderen Faktoren, die diese Technologie dann nach vorne bringen könnten? Wir haben ja jetzt sehr, sehr verbreitet NMC-Batterien. Was sind da so die Hauptpunkte, die Technik erfolgreich gemacht haben?
Naja, also ich fange mal ganz von Anfang an. Ursprünglich die allerersten Lithium-Ionen-Batterien, die es zu kaufen gab, also von Sony für so einen Camcorder, die hatten im Pluspol Kobaltoxid, reines Kobaltoxid. Das haben wir auch heute noch in Handys und in manchen Laptops, weil das Kobaltoxid ist sehr schwer und dadurch nimmt es wenig Platz weg. Ja, es hat eine hohe Dichte. Das heißt, wenn man irgendwas klein haben will, dann greift man gerne noch zu Kobaltoxid. Dann hat man aber bald gemerkt, dass es keine gute Idee ist, irgendwie Kobalt in großen Batterien zu verwenden, weil es teuer ist, weil es giftig ist, weil es auch Sicherheitsprobleme verursachen kann, bestimmten Ladezuständen. Und dann viel später, also 15, 20 Jahre später, kam noch die Sache mit der Kinderarbeit hinzu. Exkurs Kinderarbeit bei Kobalt gibt's nach wie vor, aber das ist Kobalt, das geht halt in irgendwelche chinesischen Billigprodukte, also in irgendwelche Tools, Toys, was auch immer, ja, die man unter den Gabentisch legt. Die Kobaltmengen, die Europäer zumindest verarbeiten, sind zertifiziert oder stammen zum Beispiel aus Finnland. Ja, da gibt's keine Kinderarbeit. Also was man versucht hat, ist das Kobalt zu ersetzen. Das Kobalt macht solche Schichten, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Regal aus Kobalt und Sauerstoff. Und dann hat man das Kobalt ersetzt durch Nickel und Mangan. Und daher auch diese Abkürzung NMC, Nickel, Mangan, Kobalt. Ja. Und das hat man dann über die Jahre hinweg schrittweise immer weiter getrieben, sodass der Kobaltgehalt mittlerweile im einstelligen Prozentbereich liegt. Ja, das ist also nur noch wenig Kobalt. Und es ist vor allem Nickel und Mangan. Nickel kennen wir irgendwie aus der Bratpfanne, also Edelstahl oder Essbesteck oder was auch immer. Edelstahl, Mangan ist nicht so bekannt, das ist ein Zusatz bei Stahl. Aber Mangan umgibt uns eigentlich. Das ist das, was draußen den Acker braun färbt, das sogenannte Braunstein. Ja, also Nickel, Mangan, Kobalt. Und dann in neuerer Zeit kamen dann auch noch ganz andere Systeme hinzu, wie das Eisenphosphat. die ein bisschen ein anderes Speicherprinzip haben, die eine andere Struktur haben. Die haben nicht mehr diese Regalstruktur, sondern es sind so Kanäle, in die das Lithium reinschlüpft. Mhm. Und die sind halt ja frei von kritischen Rohstoffen. Ja, Eisen gibt's in Mengen. Ja. Eisenphosphat kann ich sogar aus Abwasser gewinnen. Ja, also eine Methode zur Phosphatrückgewinnung aus Abwasser. Mhm. Also das ist eine Sache, die ist ziemlich unkritisch. Und dann versucht man das Eisenphosphat ist noch ein bisschen weiter zu triggern und ein bisschen aufzupimpen, dadurch, dass man da noch Mangan beimischt. Mhm. Und dann kann man nochmal, sagen wir so, 10-20% zusätzlich an Speicherkapazität erwarten auf der Kathodenseite. Ja. Okay. Bei der Anodenseite, über die redet man üblicherweise nicht, aber da hat sich auch viel getan. Die allerersten Batterien, die enthielten Petrolkoks. Und da hat man irgendwann mal entdeckt, dass der Naturgraphit eigentlich die bessere Variante ist. Graphit ist das Zeug, was wir im Bleistift haben, das schwarze Zeug. Ja, und das besteht auch aus lauter solchen Kohlenstoffschichten, bei denen, wenn die Batterie geladen wird, das Lithium reinkrabbelt. Mhm. Jetzt hat man das deshalb gemacht, weil man Sicherheitsprobleme hatte bei den allerersten Lithium-Batterien, die in den 1970ern schon entwickelt worden sind. Da hat man nämlich Lithiumfolie einfach als Minuspol genommen, also ganz dicht Lithium gepackt. Da hat man festgestellt, da wachsen dann so Nadeln auf der Oberfläche, wenn die Batterie B und entlädt. Die machen Kurzschluss und dann kann die Batterie sich entzünden. So, und dann hat man halt gesagt, na gut, dann müssen wir halt weg von diesem Metall und tun da Kohlenstoff rein, Graphit, in die das Lithium dann reinschlüpft. Das geht, das ist sicher, das sind unsere heutigen Batterien, aber ich verdünne das Lithium dadurch um Faktor 10. Mhm. Ja. Das heißt, die Anode ist größer, sie ist voluminöser und so weiter. Und da möchte man jetzt wieder hin zurück. Ja, und das sind die sogenannten Festkörperbatterien. Bei denen sagt man, naja, wir streben an, jetzt wieder metallisches Lithium einzuführen. Ja. Mhm. Wir wissen aber, dass es Sicherheitsprobleme macht, wenn wir da einen flüssigen Elektrolyten hätten. Deshalb setzen wir diesem metallischen Lithium und diesen Dendriten eine feste Wand vor die Nase. Mhm. Und das ist der Festelektrolyt. Ja. Also statt einer Flüssigkeit habe ich einen Feststoff, der alles, was da kommt, blockt, außer dem Lithium selber. Das Lithium selber kann irgendwie als Ion da durchkrabbeln, durchwandern und zwischen den Elektroden ausgetauscht werden. Und wenn wir das schaffen, dann kann man nochmal sagen, kriegen wir vielleicht nochmal 40% extra drauf.
Mhm. Ja. Okay.
Aber, stopp, ja. Nur ein Nachsatz. Ne? Wir würden die 40% auch bekommen, wenn wir das Graphit auch bei den heutigen Batterien, sagen wir, zu einem hohen Anteil durch Silizium ersetzen. Mhm. Silizium kennen wir als Siliziumoxid, das ist Sand, ja, oder von Speicherchips. Silizium kann auch mit Lithium reagieren und kann eine irrsinnig hohe Speicherdichte erreichen. Aber es bläht sich dabei im Faktor 4 auf. Und das ist dann mechanisch irgendwie ein Problem. Wenn wir das in den Griff kriegen, dann ist es praktisch vom Auskommen her, da kann ich ja auch eine Flüssigkeit verwenden als Elektrolyt, ist es vom Ergebnis her ähnlich wie bei einer Festkörperbatterie.
Und mutmaßlich, also bei der Festkörperbatterie kann man sich ja schon vorstellen, das Problem ist wahrscheinlich, wie kriegt man die Lithium-Ionen schnell genug zum Wandern durch das feste Zeug?
Und gar nicht mal so sehr. Ja? Gar nicht mal so sehr. Das Problem ist eher, also wenn ich jetzt Lithium von dem einen Pol zum anderen wandern lasse, ja, dann muss das Lithium ja irgendwie in das Material reinschlüpfen. Das heißt, da muss es irgendwie so einen Kontaktpunkt, eine Grenzfläche geben. Im Augenblick ist da Flüssigkeit, da kommt das Lithium in der Flüssigkeit angeschwommen und es streift dann sein Lösungsmittelmäntelchen ab und krabbelt dann in das Material rein. Mhm. So. Beim Festelektrolyt habe ich dann zwei Festkörper, die aufeinander sind und das Lithium muss vom einen in den anderen wandern. So, jetzt ist es aber so, wenn das Lithium in den Festkörper reingeht, dann dehnt er sich ein bisschen aus. oder schrumpft auch hinterher. Und wenn er das ein paar Mal macht, dann kann es passieren, dass der Kontakt hier abreißt.
Mhm.
Ja? Und das ist ein intrinsisches Problem von Festkörperbatterien. Mhm. Deshalb dreht sich die ganze Forschung auch immer so ein bisschen drum, wie kann ich diesen Zustand an den Grenzflächen stabilisieren, sodass dieses Gebilde intakt bleibt. Und also wir haben dazu auch schon Arbeiten gemacht, wo wir gezeigt haben, dass wenn man eine ganz kleine Menge Flüssigkeit dann doch noch zugibt, eine sogenannte ionische Flüssigkeit, dann wirkt die so ein bisschen ausgleichend, moderierend an den Grenzflächen. Dann hätten wir also keine All-Solid-State-Battery, sondern eine Almost-Solid-State-Battery. Ja.
Sind das dann diese Semi-Solid-States, von denen wir auch immer, keine Ahnung, so heimspeichern und so immer wieder was hören? Oder ist Semi-Solid-State einfach nur ein wahnsinnig großartiger Marketingbegriff, um das Thema Solid State zu penetrieren?
Ja, der ist nicht scharf, der Begriff.
Okay.
Das könnte sowas sein. Es könnte aber auch sein, dass man als Elektrolyt so eine Art Gel verwendet. Ja, ein Gel, was dann halt auch wieder ein bisschen sicherer ist und sowas. Und das ist auch so halbfest.
Mhm.
Ja, also es könnte das sein, aber nicht zwingend. Es kann auch was anderes sein.
Wenn wir das jetzt hören, viel Forschung noch drin und schon noch ein paar Probleme. Was ist Ihre Einschätzung? Sehen wir Festkörperbatterien und wenn ja, wann ungefähr?
Also wir haben schon längst Festkörperbatterien seit 20 Jahren. Ja, wenn Sie ein iPhone haben, dann haben Sie einen Lithium-Polymer-Akku drin.
Mhm.
Je nach Definition ist das Polymer ja auch was Festes. Ja.
Okay.
Und das sind Sachen. Das ist auch so eine Verwirrung, wenn dann die Firma X irgendwo ankündigt, wir bauen in Taiwan ein Gigafactory für Festkörperbatterien. Aber sie sagen nicht, was für eine Festkörperbatterie. Ja, ist es dann ein Lithium-Polymer-Akku? Was ist das überhaupt?
Mhm.
Und da bin ich so ein bisschen noch zögerlich. Ich warte einfach mal, was kommt. Ja, wir hatten vorhin über diese Ankündigungen, die es da immer gibt. Da würde ich sagen, Ruhe bewahren und mal zu gucken, was da wirklich sich materialisiert.
Mhm.
Und das dann bitte auch mal von unabhängigen Instituten testen lassen und schauen, was es wirklich kann.
Mhm.
Weil wir haben es ja jetzt kürzlich erlebt mit dieser Donut-Batterie. Ne? Da gibt es eine riesen Ankündigung. Und dann ist möglicherweise dann doch nicht so viel dahinter, als da irgendwie behauptet wurde. Und das machen große Firmen auch, wobei die Glaubwürdigkeit von großen Firmen doch ein bisschen höher ist als die von Startups.
Mhm.
Ja. Aber es gibt auch ich erinnere gerade an Toyota. Ja, Toyota hat gesagt, sie fahren 2023 mit Festkörperbatterien durch die Gegend. Oder sie haben in 2017 gesagt, ja, wir machen die Magnesiumbatterie und die kommt jetzt demnächst raus. Alles Humbug. Ja. Aber das liegt auch daran, das muss man verstehen, es ist auch so, dass die verschiedenen Bereiche oder Abteilungen auch intern teilweise konkurrieren und natürlich dann auch gerne positive Schlagzeilen erzeugen.
Aber warum eskalieren denn solche Meldungen immer so stark? Wenn ich mir jetzt überlege, dass irgendein Autohersteller bei, keine Ahnung, die machen einen anderen Zyklus bei der Verbrennung oder sowas, aber es gibt nie diese Schlagzeilen, nie diese Aufmerksamkeit, nie irgendwas so. Aber sobald irgendjemand, und mag es noch so abwegig klingen, irgendwas erzählt, ich habe eine neue Batterietechnik oder irgendwas dergleichen, dann eskaliert das einfach immer wie die Sau. Und ich verstehe nicht, warum.
Ja, weil, glaube ich, jeder eigentlich sieht, dass in diesem elektrischen Antrieb irgendwie eine super Zukunft steckt. Wir haben ja den Antrieb selber oder der Motor, der ist ja bei mittlerweile fast 99%. Und dann fehlt halt noch der Speicher dazu. Und am Speicher hat es bisher halt, will ich sagen, gekrankt, aber der hat sich halt immer weiter entwickeln müssen. Und ich muss zugeben, als diese Meldung kam von Donut, mein erster Impuls war, ich habe mich gefreut. Mhm. Ja. Das ist zwar nicht von uns, aber es ist einfach, es ist eine Sache, wo ich sagen, toll, wenn das tatsächlich Realität wird. Und dann hat sich ja auch noch rausgestellt, dass die Firma, die dahinter steckt, hinter diesem Donut-Ding, eine deutsche Firma ist. Und da war es dann wirklich toll, aber wir haben dann halt recherchiert und haben halt festgestellt, es ist eine ziemlich windige Sache. Und dann fällt es wieder zusammen wie so ein schlecht gelüftetes Soufflé.
Aber gerade aus der Perspektive heraus, was hat Sie denn am meisten fasziniert? Nehmen wir jetzt mal dieses Extrembeispiel mit dem Donut Lab, das auf der CES, also im Januar, irgendwann Dezember, Januar vorgestellt wurde. War es die hohe C-Rate? War es die Kapazität? Was war denn das, wo Sie sagten, boah, cool, wenn das geht, dann ist es das Ding?
Naja, also es waren so ein paar Dinge, dass sie halt erstmal eine andere Architektur verwendet oder angekündigt haben. Ja, dass sie also irgendwie so ein bipolares System nehmen, wo man ausrechnen kann, dass das Vorteile bringt, aber man muss es halt auch umsetzen. Dann war es halt auch so, dass sie gesagt haben, das ist nicht mit Lithium erreicht. Und diese 100.000 Zyklen, die habe ich sowieso nicht geglaubt, aber egal. wenn sie dann sagen, nicht mit Lithium, jetzt bin ich einer der Leute, die hier diesen Exzellenzcluster aus der Taufe gehoben haben, Energiespeicherung jenseits von Lithium. Ne? Das wäre natürlich eine fantastische Geschichte gewesen. Aber dann zeigen die halt irgendwelche Messdaten von VTT und das sieht aus wie eine stinknormale NMC-Batterie. Ja. Wie gesagt, dann fiel das Soufflé dann so langsam in sich zusammen.
Ja. Okay. Ja, also was mir schon manchmal so vorkommt für die Menschen da draußen, die ja immer noch so sozialisiert sind mit dem Verbrenner und am besten mit dem Diesel, wo man 1000 Kilometer fahren kann und dann muss man erst tanken und dann hat man die maximale Autonomie. Also die Reichweite und dieses Nachladen, die Ladegeschwindigkeit, das sind schon die zwei Sachen, die mutmaßlich auch die Autofahrer oder die Nutzer am allermeisten triggern. Und wenn wir das versprechen können bei solchen Superbatterien, dann sind wir immer ganz weit vorne beim Aufmerksamkeitswert, ne?
Ja, wobei nicht jeder ein Diesel fährt mit 1000 Kilometer Reichweite.
Ja.
Ja. Ich habe letzten Sommer erschreckt festgestellt, dass mein Alfa Spider auch nur 550 Kilometer Reichweite hat. Ja. Mich hat es aber bisher nie gestört. Warum? Weil ich an eine Tankstelle fahren kann, kann einfach tanken. Ja, und mittlerweile ist es ja, das ist glaube ich so die Hauptstoßrichtung im Augenblick, weil Reichweite und sowas, das ist einigermaßen abgefrühstückt. Also das kann man machen, man kann 1000 Kilometer, man kann 1200 Kilometer. Das ist eine Frage, man zahlt das mit dem Geldbeutel. Ja, aber die Technologie jetzt innerhalb von 5 Minuten 500 Kilometer draufzuladen, die ist neu. Ja, und da fehlen dann natürlich auch die entsprechenden Ladesäulen und sowas und die Leitung. Aber es ist mittlerweile technisch möglich und das wird sich verbreiten. Mhm. Ja, und dann muss ja keiner mehr Sorge haben, dass er da irgendwo bei Nacht in der Pampa stundenlang stehen muss, wenn es regnet. Ja, also das ist, glaube ich, das ist auch so ein Thema, das ist in progress. Also 15, 20 Minuten kann man irgendwie überstehen und kann irgendwo noch einen Kaffee dazu trinken, ganz relaxed. Also die Leute, die wirklich längere Strecke fahren, die machen das sowieso.
Aber um ein Gefühl zu kriegen, was denn heute so geht und was jetzt bei Ihnen in der Forschung letztendlich auch schon dann so vielleicht bald kommt oder was Sie jetzt schon sehen, was dann bald kommen wird, wo stehen wir denn aktuell bei den NMC-Akkus, bei den Eisenphosphat-Akkus? Was ist da denn gerade so die relevanten Messgrößen? Vielleicht gerade sowas wie die Ladegeschwindigkeit, vielleicht aber auch die Energiedichten, gravimetrisch und volumetrisch, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wo stehen wir, wo kommen wir hin?
Ja, also die Ladegeschwindigkeiten, die hängen stark davon ab, wie man das Engineering der Materialien für das Endprodukt gemacht hat. Mhm. Ja. Und BYD und CATL, die liefern sich da immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und der eine kommt mal raus mit 500 Kilometer in 5 Minuten, dann kann es der andere plötzlich auch. Das ist einerseits gut, weil das heißt, also es sind zwei unabhängige Konkurrenten und die haben beide Lösungen geschaffen, die das irgendwie hinkriegen. Der eine mit NMC, der andere mit LFP. Das heißt, es scheint also bei beiden zu gehen. Ja. Interessant für mich ist auch, dass was dann nie thematisiert wird, ist der Kohlenstoff. Weil man muss sich ja den Beladungsvorgang so vorstellen, dass das Lithium, das kommt ja aus diesem NMC oder aus dem LFP raus und muss dann über ein Elektrolyt in den Kohlenstoff rein. Und das Reinschlüpfen, das ist ein bisschen komplizierter als das Rauskrabbeln. Und deshalb ist auch das Engineering von der Anode ganz wichtig. Und das haben die aber irgendwie hingekriegt. Und man ist also mittlerweile bei so, also vor 3 Jahren waren wir noch bei 4C, also 4 mal pro Stunde irgendwie kann ich eine Batterie beladen. Dann waren wir letztes Jahr bei 6C oder vor 2 Jahren bei 6C. Jetzt ist man bei 8C. Und die Chinesen, die sind ja ganz trocken, die sagen, naja, wir wollen halt die Batterien so machen, dass man sie beladen kann in der Zeit, die wir auch vom Tanken gewohnt sind. Ja, dann machen sie es einfach. Ja. Da ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Und das gibt es natürlich nicht bei jedem Modell. Und das ist wie bisher auch. Beim Verbrenner haben wir ja auch immer geguckt, was kann der. Das muss man halt beim Elektroauto auch machen.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, die einen machen es mit LFP, die anderen mit NMC. Sehen Sie noch große Unterschiede zwischen den zwei Technologien? Bei uns in Europa sind ja die LFP-Batterien eher die für Nicht-Premium-Hersteller oder in den günstigeren Varianten, weil halt die Energiedichten noch nicht so groß sind. Aber wenn das jetzt technologisch alles auf sehr ähnlichem Niveau zu verlaufen scheint, wie lange haben wir den Parallelismus oder setzt sich irgendwas durch?
Ja, das Billigere setzt sich durch, bin ich relativ überzeugt. Man muss auch versuchen zu verstehen, warum die Chinesen eigentlich so sehr auf LFP setzen, während der Rest der Welt dann immer noch bei NMC ist. Und es liegt daran, dass die Chinesen die gesamte Batteriearchitektur, das sogenannte Batterie-Pack-Design, so gestaltet haben, dass sie das LFP, was in Europa kein Mensch für ein Batteriefahrzeug auf dem Radar hatte, weil jeder gesagt hat, um Gottes Willen, das ist so ein leichtes, fluffiges Zeug, da kriege ich nie genügend in die Batterie rein. Ja, deshalb war das überhaupt kein Thema Ende der 2010er Jahre. Aber die Chinesen haben immer dran gearbeitet und haben aber dann eine Architektur entwickelt, wo sie diese Blade Battery zum Beispiel entwickelt haben. Die haben dann halt nicht mehr die kleinen Zellen, wie wir es hier in Europa haben, verwendet, wo wir ganz viel Verpackungen haben und Verdrahtung und Zeug und eine Menge Volumen geschluckt wird durch dieses, ich sag mal, wenig effiziente Design. Die haben großzügige Designs gemacht und kriegen dadurch, ich sag mal, 20-30% mehr Speichermaterial rein und kompensieren diesen Nachteil von dem LFP. Das LFP ist ein schwaches Material, ja, aber es ist ein nachhaltiges Material. Von der Zusammensetzung her ist es ungiftig. Es ist viel sicherer als das NMC. Das ist halt auch was. Ne? NMC kann bei hohen Temperaturen anfangen, Sauerstoff zu entwickeln und kann den Brand befördern in der Batterie. Das macht LFP nicht. Ja. Und es hält auch noch länger. Es hat eine höhere Zyklenfestigkeit. Und das konnten die machen wegen diesen Designs. Während die Europäer, inklusive der Deutschen, auf dieses modulare Design gesetzt haben mit diesen vielen kleinen Fitzelzellen. Ja. Und deshalb sind die Europäer bislang gezwungen gewesen, das teure NMC-Material zu verwenden, weil es die höhere Speicherkapazität bringt, um auch mit dieser eher ungünstigeren Architektur noch vernünftige Reichweiten zu bekommen. Ja, da haben sie sich selber ein Bein gestellt dabei, indem sie diesen Switch zu diesen großzügigeren Designs nicht oder jetzt erst sehr spät gemacht haben. Es gibt ja jetzt andere Ansätze, BMW macht das, VW macht irgendwas zwischendrin mit ihrer Einheitszelle und so weiter. Also da ist man schon aktiv. Aber man hat halt diese Wahnsinnsarchitektur von so einem BYD oder sowas, hat man eben nicht.
Was mir halt einfällt, also diese großen Zellen, die Blade-Zellen, ich konnte mir die mal anschauen, die sind ja fast einen Meter lang und sieht aus wie so ein Parkettpanel. Und dies ist erlaubt aber eigentlich ja auch nur LFP, weil da die Wärmeentwicklung nicht so groß ist, oder? Das heißt, dass genau. Die Europäer nicht draufkommen mit NMC, ist dann vielleicht auch irgendwie naheliegend.
Das ist ein Sicherheitsproblem. Also ja. wenn ich so eine Riesenzelle habe und hab die Energie, die da drin ist mit NMC, kann das eventuell ein Sicherheitsproblem haben. Mhm. Aber die haben ja das LFP so irgendwie passend oder die Architektur so passend gemacht, dass es mit LFP funktioniert.
Und ein Nachteil war ja immer noch bei dem LFP, trotz alledem, jetzt gerade wenn man es dann auf der Straße ausprobiert, die Temperatur, also wenn es sehr kalt ist, dann laden diese Zellen, hört man ja viel auch in Foren von Tesla-Fahrern, die auch manche Modelle mit LFP bekommen, dass sie dann halt im Winter einerseits wenig Reichweite haben und andererseits sehr lang brauchen zum Laden. Liegt das an der Struktur in der Anode mit den tieferen Kanälen oder?
Nee, das liegt in der Struktur von der Kathode, also beim LFP. Mhm. Beim NMC ist es so, ich habe vorhin von so Regalbrettern gesprochen, wo sich das Lithium einsortiert. Das geht relativ einfach und bei einer tiefen Temperatur schrumpft es ein kleines bisschen, aber das macht nicht so viel aus. Mhm. Beim LFP haben wir nicht diese Regalstruktur, sondern haben wir hohle Kanäle, ja, in die das Lithium reinschlüpft oder halt auch wieder rauswandert. Und wenn da die umgebende Struktur so ein bisschen schrumpft, dann stecken die fest. Ja, oder können sich halt nicht mehr so gut bewegen. Und das ist einer der Gründe dafür, dass das LFP bei tiefen Temperaturen ziemlich mies ist. Mhm. Ja, und das ist ein intrinsischer Effekt, den kann man nicht ändern. Man kann das eigentlich nur versuchen, durch ein Engineering beizukommen, indem man halt die Batterie entsprechend auf Temperatur bringt. Mhm. Ja. Und da kommen wir jetzt schon fast zur Natrium-Ionen-Batterie, die jetzt ja auch in aller Munde ist. Mhm. Weil da haben wir diesen Effekt eben nicht. Ja, die Natrium-Ionen-Batterie ist auch bei minus 20 Grad hat eine NMC-basierte Batterie vielleicht noch 70% ihrer Speicherkapazität. Mhm. Ja. Mhm. LFP-Batterie vielleicht nur 60-65%. Eine Natrium-Ionen-Batterie hat 90%. Das ist besser als ein Verbrenner. Ja. Mhm. Und das hat verschiedene Gründe dafür. Und ich würde mal voraussagen, werde ich ja auch immer gefragt, wie geht's denn weiter mit der Natrium-Ionen-Batterie? Wenn man es schafft, die Natrium-Ionen-Batterie volumetrisch, das heißt also von der Energiedichte pro Volumen, an die LFP-Batterie ranzuführen, von der Speicherkapazität, wird die Natrium-Ionen-Batterie über kurz oder lang übernehmen, weil sie es erstens hat sie das Potenzial, billiger zu sein. Sie ist schneller beladbar. Obwohl, schneller beladbar würde ich nicht sagen, weil die LFP sind ja auch schon irrsinnig schnell mittlerweile. Aber sie hat diese besseren Tieftemperatureigenschaften. Und man kann sie auch mal völlig entladen, ein Jahr lang stehen lassen und das Ding lebt immer noch. Mhm. Ja, das ist bei Lithium-Ionen-Batterien eher schwierig.
Und sie ist ja viel billiger, weil Natrium noch billiger als Lithium ist,
oder? Ja, Vorsicht. Also im Augenblick ist es teurer. Ja, muss man sagen. Es hat verschiedene Gründe. Natürlich ist es auch so, dass die Produktionsanlagen, die müssen erstmal abgeschrieben werden und sowas. Dann ist es aber so eine Natrium-Ionen-Zelle, die hat einen geringeren Energiegehalt als eine gleich große Lithium-Ionen-Zelle. Das heißt, ich brauche mehr davon. Mhm. Ja. Und dadurch, dass ich mehr davon brauche, kostet das Ding auch dann mehr. Mhm. Aber das ist richtig, also wenn man jetzt die Rechnung durchführt und sagt, okay, das ist alles abgeschrieben, das läuft alles, haben wir das Potenzial, nochmal 20-30% billiger zu werden. Mhm.
Können Sie das aber nochmal irgendwie quantifizieren in Werte, wenn wir jetzt gerade, Sie haben die volumetrische Dichte angesprochen oder Energiedichte, NMC versus LFP versus dann in Zukunft oder auch jetzt Natrium-Technologie?
Also wenn ich jetzt die die Dichte, die Energiedichte bei Zellen mir anschaue, da ist beim LFP so in der Gegend so 150 bis 180 Wattstunden pro Kilo. Ich glaube, CATL hat neulich mal von 200 Wattstunden irgendwas gejubelt. Muss man aber noch sehen. Also sagen wir mal 150 bis 180. Dann haben wir die Natrium-Ionen-Batterie. Die ist schwächer, die liegt so irgendwo zwischen 90 und 140
pro Kilo.
Pro Kilo. Mhm. Bei der volumetrischen Dichte sind wir beim LFP so zwischen 300 und 400 Wattstunden pro Liter. Und bei der Natrium-Ionen-Batterie so zwischen 200 und 300 Wattstunden pro Liter. Mhm. So, das ist jetzt die Zelle. Okay. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment, was Leute gemacht haben, die bei der Firma Faradion arbeiten. Das ist eine europäische Firma, die Natrium-Ionen-Zellen entwickelt. Die haben gesagt, was wäre denn, wenn wir die aktuelle Natrium-Ionen-Chemie mal in so ein chinesisches Cell-to-Pack-Design reinbauen? Ja, und gucken, wie denn da das Systemdaten aussehen. Und da haben sie ausgerechnet, das ist eine Energiedichte mit der schwachen Natrium-Ionen-Batterie, Chemie, die relativ dicht an der von der Batterie von einem Audi e-tron 55 liegt. Der klassisch mit teuren NMC-Batterien, ja, mit der Fitzel-Architektur, mit den vielen kleinen Zellen aufgebaut ist. Mhm. Ja. Und das heißt, die Batteriechemie ist wichtig, aber sie ist nicht alles. Mhm, klar. Man kann auch mit der Architektur nicht alles erreichen, aber wir können mittlerweile erreichen, dass wir mit einer billigen, mit einer nachhaltigen Zusammensetzung Leistungen erreichen, die einfach für die Nutzung genügen. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt 800 Kilometer mit so einem Ding fahre oder 1000 Kilometer, ist eigentlich gut. Mhm. Ja, und ich muss halt schnell laden können. Ja. Mhm.
Dann sollten wir vielleicht noch kurz ergänzen, auf Zellebene NMC, wo liegen wir da momentan mit den Energiedichten?
Die sind höher. Das sind wir volumetrisch so bei 5 bis 700 etwa Wattstunden pro Liter und gravimetrisch so 250, manche sagen 300 Wattstunden pro Kilo. Mhm.
Und davon abziehen kann man ja jetzt quasi als Vorteil, das, was die BYDs geschafft haben mit dem Cell-to-Pack-Design, diese 20-30% quasi. Das heißt, wenn wir die Batterien dann pro Pack betrachten, verwischt sich der Unterschied auf Zellebene entsprechend.
Genau. Ja, ich meine, die haben ja, ich meine, als BYD mit dieser Kilin-Batterie rauskam, das war 3 Jahren oder so, 4 Jahren, dann haben die ja auch gleich gesagt, naja gut, das hat jetzt eine Kapazität, die reicht 1000 Kilometer Reichweite nach chinesischem Standard.
Ja.
Also, was das ist, 800 oder sowas. Mhm. Die kommen da schon in die Gegend.
Mhm. Mich würde noch interessieren, weil Sie es vorhin gesagt haben, dass die Europäer da so drauf hängen geblieben sind. Wir haben ja in Europa das große Problem, dass die ganzen Europäer alle keine Batterien oder Zellen bauen, sondern maximal irgendwie Module zusammenstecken, wenn es richtig gut läuft. Und außer ACC, dieses Joint Venture von Total, Mercedes und Stellantis am Ende, hier in Europa nicht so richtig viel mit europäischem Hintergrund tatsächlich läuft. Der Rest sind, glaube ich, so super Spezialanwendungen, die da am Ende losgetreten werden. Die meisten Zellen kommen aus Asien, entweder aus dem koreanischen Bereich, aus dem japanischen Bereich oder aus dem chinesischen Bereich. Und gleichzeitig haben sie gesagt, LFP kommt bei BYD, aber der Rest ist doch vor allem stark in NMC. Ist BYD dann da so ein Spezialfall, der dann sowas ganz Neues, Verrücktes erfunden hat oder auch sich getraut hat und die anderen sind auch so ein bisschen zurückhaltender und vorsichtiger? Oder wie schätzen Sie denn das?
Naja, da gibt es ja noch andere Hersteller wie Gushion und so weiter, die machen auch alle LFP. Mhm. Also das kann man so nicht sagen, dass es nur BYD ist. Ne? Und ich sag mal so, vielleicht ein bisschen ketzerisch, wenn sich die Europäer frühzeitig mit Zellherstellung in größerem Maße befasst hätten, wären sie vielleicht auch auf so ein Cell-to-Pack-Design gekommen. Ja. Und wenn sie das Zeug aber alles einkaufen und der Lieferant, der liefert ihnen halt nur das, was er selber ihnen liefern will, dann kommen sie vielleicht da gar nicht drauf. Und sie haben auch gar keine Möglichkeit, irgendwie mal zu experimentieren und sowas, weil sie haben die Anlagen nicht. Mhm. Ja. Und sie haben überhaupt keine Möglichkeiten. Ja. Das ist aber so ein bisschen wäre, wenn. Ja.
Hätte.
Also im Nachhinein betrachtet.
Also wir können jetzt alle drei aber sehr clever sein im Nachhinein. Schön.
Ja. Ich plädiere für Forschung und Entwicklung in der eigenen Region.
Also sehen Sie noch eine Chance für Batteriezellherstellung in Europa, jetzt mal die zarten Pflänzchen, die wir jetzt sehen, interpoliert vielleicht? Oder gibt es da noch mehr? Oder?
Also gut, VW ist ja jetzt irgendwie am Produzieren. Genau. Wir haben auch das, was BMW macht, das ist eigentlich auch sehr vernünftig, glaube ich. Die entwickeln die Batteriezellen im eigenen Hause und geben die dann zur Produktion nach Ungarn, Firma EVE. Die produzieren die dann in Massen. Mhm. BMW nimmt die zurück und baut dann eigene Packs oder baut die halt in die Karosserie oder so und so weiter ein. Das ist diese neue Klasse. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist kein europäischer Hersteller, ein chinesischer Hersteller, aber er sitzt in Europa und zahlt hier auch Steuern und die Leute sind auch beschäftigt. Mhm. Ähnlich ist es bei CATL in Thüringen. Dann gibt es noch andere Beispiele. Also ich glaube, dass sich da möglicherweise noch mal was ändern wird, wenn wir so in einen Zustand geraten, dass die Entwicklung eine gewisse Sättigung erreicht. Also im Augenblick ist es ja immer noch so, dass es noch immer wieder so sprunghafte Fortschritte gibt. Ja. Das wird aber vielleicht nicht ewig so dauern. Und dann ist ja auch die Frage, wo hilft mir dann jetzt so ein Fortschritt bei der Lösung meines Problems als Nutzer? Mhm. Also mein Problem als Nutzer ist, ich mag nicht lang rummachen, ich will irgendwie eine gescheite Reichweite haben. Wie viel, das zahle ich dann mit meinem Geldbeutel. Und ich will schnell laden können. Das will ich bei jedem, in jedem Fall. Wenn die Parameter mal erreicht sind, und einige davon sind ja schon erreicht, es entwickelt sich immer noch so ein bisschen weiter, dann werden natürlich auch die Karten wieder neu gemischt, weil diese großen Sprünge, die jetzt im Augenblick aus China vorgelegt werden, die werden dann uninteressanter oder die gibt's einfach nicht mehr. Mhm. Und dann ist man, was die Entwicklung angeht, mehr auf Augenhöhe. Ja, und dann kommt's wieder drauf an, wie sieht es in Europa aus, was kostet das Ganze? Und im Augenblick macht sich vor allem die Bundesregierung und die Europäische Union oder Kommission, die machen sich Sorgen und Gedanken, wie das jetzt hier weitergehen kann. Weil man sieht schon, das ist ein strategisches Element. Also sagen wir zumindest das Forschungsministerium sieht es in Deutschland. Das ist ein strategisches Element. Und man denkt jetzt über so Dinge nach, wie können wir Ankermärkte definieren, in denen halt europäische Batterien unterkommen sollen. Oder kann man irgendwelche Regularien einführen, dass man sagt, wenn jetzt irgendwie Firma X irgendwie Fördermittel bekommt für irgendwelche Stationäranlagen, dann sollten die auch einen gewissen Prozentsatz an europäischen Batterien mit abnehmen können. Also think European. Mhm. Oder es gibt auch irgendwie einen Vorschlag, dass man versucht, die europäische Batteriezellfertigung so ähnlich anzugehen, wie man das bei Airbus gemacht hat, so ein Konglomerat. Ob das funktioniert, weiß im Augenblick noch keiner. Mhm. Ja. Also es gibt gute Gründe dafür und dagegen. Aber ich habe so den Eindruck, man hat jetzt erkannt, dass man in Europa die Situation hat, dass wir einen sehr guten Push haben. Das heißt, von der Forschung und von der Entwicklung bis zu einem gewissen Punkt sind wir sehr gut aufgestellt. Aber dann fällt das Ding in ein Loch. Ja. Und das heißt, der Pull fehlt. Der Pull und der muss halt von Firmen kommen, der muss von der Industrie kommen. Aber die Industrie zögert natürlich, muss man auch verstehen, weil sie nicht weiß, ob sie hinterher ihre Batterien abgenommen bekommen. Hm. Ja, weil die werden wahrscheinlich teurer sein als die Chinesen. Die fangen ja auch erst an zu produzieren. Haben wir bei Northvolt gesehen, viel Ausschuss am Anfang und so. Das macht das alles teurer. Hat jeder Batterieproduzent am Anfang diese Phase. Und wenn wir es nicht schaffen, den Firmen hier sozusagen die Möglichkeit zu bieten, nicht pleite zu gehen, indem wir halt Abnahmegarantien oder irgendwas, irgendeine Lösung halt anbieten, dass die eine Sicherheit haben für ihre Investitionen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein Problem. Hm. Aber das müssen wir schaffen. Ja.
Nur kurz gefragt, also ich kann das nachvollziehen, dass Sie sagen, irgendwann ist mal so ein Level erreicht, da braucht es keinen Fortschritt mehr, weil die Zwecke erfüllbar sind mit dem, was man erreicht hat. Aber werden die Chinesen irgendwann aufhören, wenn sie 1000 Kilometer Reichweite und 5 Minuten Ladegeschwindigkeit haben, oder machen die immer weiter und dann haben wir halt irgendwann so eine Mini-Batterie, die man quasi ins Handschuhfach legen kann und dann ist die Karre voll.
Wie so ein E-Bike-Akku.
Oh ja. Machen wir. Also Forschung in dem Bereich wird's glaube ich, noch eine Weile geben. Ja, wir haben ja auch immer noch Ideen. Also das wird noch eine Weile andauern. Also ich meine es nur, dass im technischen Bereich, in der technischen Entwicklung, dass man da möglicherweise so eine gewisse Sättigung sehen wird, wo die Batterie dann irgendwann einfach so eine Art Commodity ist.
Ja. Aber Herr Fichtner, weil wir jetzt ja schon diese, ich würde mal sagen, drei Hauptstränge der Chemien angesprochen haben, das NMC, das LFP und das Natrium, was ja irgendwie immer wieder in aller Munde ist. Gibt es noch irgend so eine Art, wie soll man sagen, Hidden Champion oder sowas, an dem Sie gerade sagen würden, da ist auch noch so, da ist echt viel Musik drin, das finde ich mega spannend, da forschen wir vielleicht auch gerade dran und das hätte riesiges Potenzial? Oder sind das die drei Technologien, die jetzt irgendwie relevant wirken und aber auch in Zukunft so bleiben werden?
Also die genannten, die werden erstmal so bleiben, weil alles andere ist noch weit in der Entwicklung. Es gibt auf dem Papier Werte, die natürlich sehr, sehr gut aussehen. Wir arbeiten ja auch an so Dingen wie eine Calcium-Batterie oder sowas. Ja. Calcium ist von seiner Spannungslage sehr ähnlich wie Lithium. Das heißt, ich kann also wirklich auch Hochvolt-Batterien. Aber da fehlt es dann wieder an geeigneten Speichermaterialien, die müssen wir entwickeln. Und wir haben jetzt endlich mal einen gescheiten Elektrolyt, der tausende von Malen so eine Batterie B und entlädt. Wir haben jetzt auch irgendwie die erste Batterie gezeigt, die 5000 Zyklen macht. Allerdings, aber halt im Labor. Ja, und das ist... Ja. Das sage ich jetzt mal bewusst. Also da muss man. Ich habe das am Anfang auch gedacht. Ne, haben wir im Labor, dann kann man das ja gleich in die Anwendung bringen. Mhm. Falsch. Da gibt's viele Schritte noch, die dazu notwendig sind. Und wir probieren jetzt mal auf der Basis weiterzumachen und so den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, wollen wir Zellen optimieren und so weiter.
Ja. Weil Sie es gerade so angesprochen haben, dann aus diesem Laborstadium das in die Großserie zu überführen, ist das der eigentlich große, schwere Schritt? Ist oft mein Eindruck, dass die eigentliche Kür oder nicht eben nicht die Kür, sondern das ist die Grundlage von allem und ohne die kann man sich viel ausdenken und gar nicht so sehr neue Zellideen, wenn ich so will, zu formulieren, ist, sondern tatsächlich das dann irgendwie in eine große Maschine, wo viel hinten runter tropft.
Ja, naja, es ist beides. Man muss immer mal wieder eine grundsätzlich neue Idee haben. Bei den Zellen war das ja jetzt auch der Fall. Da galt dieses klassische Design von Anode, Separator, Kathode und dazwischen Elektrolyt. Das war ja in Stein gemeißelt für Jahrzehnte. Ja. Und jetzt hat man festgestellt, naja, wenn ich die Anode weglasse, funktioniert das Ding auch. Also in Anführungszeichen. Und dadurch, dass ich das Lithium praktisch direkt abscheiden kann auf dieser Sammlerfolie, auf dem Kollektor, brauche ich dieses voluminöse Graphitkonstrukt nicht, wenn ich einen Festelektrolyt dafür vorhabe. Da kriege ich nochmal, also weil wir vorhin über Werte gesprochen haben, die haben veröffentlicht mit so einem Konstrukt 712 Wattstunden pro Kilo. War irgendwie vor anderthalb Jahren oder sowas kam das in der Forschung. Allerdings, das Ding ist natürlich nicht stabil und kann man nicht zyklieren. Also um das mal kurz zu skizzieren. Wenn ich aus dem Labor komme mit einem Hurra-Schrei, weil ich eine ganz tolle Batteriezelle irgendwie als Knopfzelle oder sowas hergestellt habe und denke über den nächsten Schritt, dann muss ich ja erstmal das Material, das haben wir vielleicht vorher im Bereich von 1 Gramm hergestellt, mit einem bestimmten Herstellungsverfahren, muss ich erstmal gucken, dass ich davon mal ein paar Kilogramm herstellen kann. Und da geht's schon los. Dann brauche ich erstmal ein Syntheseverfahren, was das kann. Viele der Materialien werden über sogenannte mechanische Synthese hergestellt mit Hochenergie-Kugelmühlen. Das kann ich in einem großen technischen Prozess kann ich das nicht anwenden. Da brauche ich also einen Alternativprozess. Entweder den gibt's oder den gibt's nicht. Wenn es einen gibt, kann ich da weitermachen, dann kriege ich ein Material, aber das hat dann vielleicht nicht mehr die Eigenschaften. Ja, oder nicht mehr die tollen Eigenschaften. Es verhält sich irgendwie anders, warum auch immer. Nebenprodukte, keine Ahnung. Dann hat es vielleicht auch noch ein Sicherheitsproblem und in jedem Fall ist es wahrscheinlich zu teuer. Und dann kommt dann der nächste Schritt mit Zellaufbau und sowas. Dann muss es im Wechselspiel mit der Gegenelektrode muss es dann auch funktionieren. Die sprechen ja auch so ein bisschen miteinander. Und wenn die eine was absondert, was die andere irgendwie nicht mag, dann kommt das Ding sehr schnell zum Ende. Und dann, wie gesagt, gibt es vielleicht noch ein Sicherheitsproblem, was auch immer. Auf alle Fälle sind es viele Schritte, die nochmal das Ganze ja praktisch in eine Sackgasse bringen können, sodass man sieht, das ist ein tolles Ergebnis, wissenschaftlich. Ja, es zeigt vielleicht auch Wege auf, wie man es weitermachen kann, aber es lässt sich nicht in große Skalen umsetzen. Aber das kann man nicht wissen. Ja, das muss man dann halt immer wieder ausprobieren. Dazu haben wir hier übrigens auch in Ulm jetzt erfreulicherweise eine Anlage, nennt sich Powder Up, beim ZSW, Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung. Und damit kann man dann auch bis in den Kilogrammbereich skalieren. Und die soll auch für die deutsche Batterieforschung praktisch hochskalierte Materialien liefern, auch für diese Forschungsfabrik in Münster und so weiter. Ja, das heißt, wir sind da schon irgendwie aktiv und dabei, uns ist das bewusst.
Was mich zum Ende hin gerne noch interessieren würde, ist das Thema Recycling. Wir haben jetzt vorhin ein bisschen darüber gesprochen, das Thema Materialien sind wichtig. Sie haben gerade eben ausgeführt, wie wichtig diese Herstellungsprozesse sind. Wir hatten kürzlich von No Canary den Christian Hanisch hier im Podcast und mit ihm über das Thema Recycling gesprochen. Fand ich super spannend. Ich verlinke auch gerne die Folge nochmal hier in die Shownotes. Und da ging es darum, dass man auch ganz viel von diesem Recyclingmaterial wieder zurückführen könnte. Sie haben es auch gesprochen, man macht viel Ausschuss, vor allem am Anfang. Aber viele Kunden scheinbar wollen diesen Materialmix, der dann schon einmal irgendwie durchproduziert war, gar nicht so gern benutzen, obwohl man das vielleicht könnte. Ist da auch noch so ein Thema drin, wo Sie sagen, wenn wir jetzt auch eine gewisse Anzahl an Elektromobilität hier in Europa zur Verfügung haben und die dann alt sind und dann irgendwie mit diesen Materialien hantieren können, kriegen wir da vielleicht auch nochmal einen Hebel, um diese europäische Batteriezellproduktion voranzuhebeln? Oder dauert es einfach eh viel zu lang und bis dahin sind wir komplett abgeschrieben?
Naja, also beides. Ja. Einerseits ist der Recyclingprozess natürlich noch in der Entwicklung. Es gibt ausentwickelte Recyclingprozesse, es gibt aber wieder andere. Jetzt das Hydrothermalverfahren oder sowas, wo es sicher noch Optimierungsmöglichkeiten gibt. Aber kurz gesagt ist der Sinn ja der, dass man die Substanzen, die da drin sind, möglichst als Ganzes recycelt und wieder verfügbar macht. Und das hat der Kollege völlig richtig gesagt. Wenn das natürlich auf eine Art und Weise erfolgt, wo dann das Endprodukt vielleicht noch Verunreinigungen enthält oder sowas, dann finden das andere nicht so spannend. Ja, und dann heißt es, man muss einfach noch irgendwie an dem Prozess optimieren und gucken, dass die Materialien die richtigen Eigenschaften haben. Aber der Vorteil ist, gut, wir holen das Material dadurch nach Europa. Mhm. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Und Hauptgrund dafür ist halt, dass die Batterien blöderweise länger halten, als man ursprünglich gedacht hat. Ja, das heißt, die kommen halt erst ins Recycling, wenn sie halt keine Ahnung, wie viele Kilometer haben. Und früher hatte man ja, eigentlich ist man von einer kürzeren Lebensdauer ausgegangen. Und die Realität zeigt eigentlich, dass sie länger halten. Man nimmt dann an, dass Mitte der 2030er Jahre ein signifikant hoher Anteil an recyceltem Material wieder in die Produktion einfließt. Mhm. Aber das ist schon relativ spät.
Wird sich da noch was verändern, also auch in der Langlebigkeit der Zellen, oder sehen Sie da auch große Sprünge, oder ist das jetzt so, dass wir, ich meine, ich lese immer wieder das von so 10 Jahren ungefähr, was ja ganz passenderweise auch häufig auf die zumindest aktuelle Nutzungsdauer von Autos im Allgemeinen matcht. Ich glaube, das Durchschnittsauto in Deutschland ist gerade bei 9 Jahren, irgendwie sowas in dem Dreh, steigt zwar nett, ja, immer ein bisschen, aber Gerd, du weißt es, ja, stimmt das?
Ja, das Durchschnittsauto ist tatsächlich schon über 10 Jahre alt, und ich meine, das ist nur der Durchschnitt. Das heißt, 15 Jahre muss man eigentlich schon rechnen, dass die Autos leben.
Ja, also da muss man unterscheiden zwischen Zyklenlebensdauer und kalendarischer Lebensdauer. Mhm. Also eine Batterie altert auch, wenn ich gar nichts mache und wenn ich sie einfach nur stehen lasse. Und das sind einfach chemische Prozesse im Innern, die halt dann zum Abbau bestimmter Substanzen führen, meistens im Elektrolyt. Und die Abbauprodukte, die lagern sich dann auf den Speichermaterialien ab und blockieren die dann einfach. Das heißt, sie kriegen dann irgendwie so eine Haut, einen Überzug, der eigentlich so das Zyklieren dann schwer macht. Was die Zyklenlebensdauer angeht, ja, das ist, würde ich mal sagen, mehr als genug. Mhm. Ich meine, was will ich mit 10.000 Zyklen? Ja, also 10.000 Zyklen mal 500 Kilometer Reichweite pro Zyklus sind 5 Millionen Kilometer. Ja, fahre ich üblicherweise nicht mit einem PKW. Ja, selbst bei 1 Million ist schon viel. Mhm. Ja, weil im Endeffekt heißt es dann aber, wenn ich die Kiste nach 250.000 Kilometer verkaufe, weil ich keine Lust mehr drauf habe, dann ist die Batterie noch neu. So gesehen. Also so gesehen hat die Batterie dann plötzlich eine ganz andere Rolle im Wiederverkaufswert, als es vielleicht bisher der Fall war. Und dann gibt's halt ganz unterschiedliche Angaben. Also wenn ich jetzt in Truck-Bereich oder in Bus-Bereich reinguck, ja, da gibt's also von Yutong oder wie die heißen, mhm, ja, da gibt's Busse, die geben eine Garantie von 1,5 Millionen Kilometer und 15 Jahre Lebensdauer. Mhm. Also Batterien, ja. Und die fahren in Norwegen bei minus 30 Grad. Das geht alles. Ja, die Frage ist, was möchte der Hersteller und was denkt er, brauchen seine Kunden? Mhm. Technisch kann man das heute schon, glaube ich, recht zufriedenstellend lösen.
Mhm. Ich glaube, die 1 Million gibt auch der Mercedes mit seinem E-Actros, wenn ich es richtig weiß, oder sogar 1,2, irgendwie sowas in dem Dreh. Also so weit weg sind dann die Deutschen vielleicht ja, gar nicht mit dem, was sie machen.
Kann sein, ja, genau. Ja.
Gut, ich glaube.
Können wir noch irgendwie 1 oder 2 Minuten über Sicherheit sprechen?
Ja, gerne. Das wollte ich gerade ansprechen, weil wir hatten es ja im Vorgespräch davon, da können Sie was Neues mitbringen.
Ja, also ich halte das für relevant, deshalb sage ich das jetzt. Es wird zum 1. Juli dieses Jahres eine neue chinesische Richtlinie in Kraft treten. Und die hat signifikante Auswirkungen aus meiner Sicht auf zukünftige Batteriedesigns und das Batterieverhalten. Und das ist nämlich eine Richtlinie, die enthält die No Smoke, No Fire Policy. Mhm. Im Klartext heißt das, Batterien dürfen nicht mehr brennen.
Also nicht mehr brennen können, ja, vor allem, richtig?
Ja, genau. Also sie muss so konstruiert sein, dass im Fehlerfall keine Rauchentwicklung oder Flammen verursacht. Und dieser Brandschutz, der muss über mindestens 2 Stunden stabil sein. Ja? Also keine Flammen, keine Brände, keine Explosionen. Und was auch dazu gehört, ist, dass nachgewiesen werden muss, dass in so einem Crash oder Störfall Fahrzeuginsassen nicht beeinträchtigt werden durch ein Fehlverhalten von der Batterie. Mhm. Das heißt, wie gesagt, sei es durch Crash oder irgendwas. Das heißt, sie dürfen nicht durch irgendwelche Flammen oder irgendwie Rauchgase oder sonst irgendwas beeinträchtigt werden. Die Chinesen können das teilweise schon. Die haben das gezeigt. Geely. Die haben ja diese Shortblade-Batterie entwickelt, wo sie ihre Testprozedur da erprobt haben. Die haben sie, die nennen sie the Six Tortures, ja, die 6 Folterungen. Da wird dann die Batterie durchbohrt mit Nägeln und da weiß man, bei jeder anderen Batterie würde das irgendwie
Feuerwerk
sofort zum kurzen Flammen erzeugen. Bei der Batterie erwärmt sich die Einstichstelle auf 60 Grad, dann wird die Batterie zersägt, passiert nichts, sie wird von einem Turm geworfen, passiert nichts, sie wird gebogen, passiert nichts, sie wird in heißes Wasser geworfen, passiert nichts. Das heißt, also wir werden da nochmal, ich sage es einfach, wir werden einen Quantensprung erleben, auch und hoffentlich auch, was die Akzeptanz von Batteriefahrzeugen in der Praxis angeht.
Das ist doch dann im Prinzip das Verhalten, so wie das von dieser Lithium-Titanat-Zelle, die hatten wir am Anfang in einem Leaf, glaube ich, mal gesehen. In den japanischen gab es das zum Teil, meine ich. Da kann man doch auch durchbohren, okay. und so. Also ist auch völlig verrückt. Aber das kommt dann muss dann in die breite Masse kommen. Ich finde es insofern ganz, ganz spannend, weil ja aktuell so viele Rückrufe wieder da sind. Ich glaube, auch VW durfte jetzt kürzlich, es ist immer noch das Thema mit Brandgefahr, Mercedes GLB okay. und GLA, wo riesige Rückrufe laufen. Weil eben das Thema Thermal Propagation irgendwie da ist und noch nicht so richtig zündet, wollte ich jetzt nicht sagen.
Die haben halt keine, die haben halt keine Propagationsstopper irgendwie eingefügt bei Phrases und wundern sich dann, dass die Mühle durchreagiert, wenn mal irgendwo eine Zelle zu heiß wird.
Aber wie macht man denn das dann, diese Stops einführen und dass ich eben eine Batterie durch diese Torturen ziehen kann.
Also im Augenblick ist es so, dass ja eine Zelle, sagen wir, wenn ein Pack sicher konstruiert ist, dann sind die Zellen immer wieder getrennt durch solche thermischen Stopper. Mhm. Ja, so dass wenn eine Zelle sich selber erhitzt und zu heiß wird und vielleicht sogar anfängt zu kokeln, dass das nicht auf das ganze Pack übergreift, sondern dann habe ich irgendwie einen kleinen Bereich, der ist dann irgendwie beschädigt und das Ganze ist aber noch sicher und man kann auch noch mit rumfahren. Jetzt ist es so, dass die neue Verordnung eigentlich vorschreibt, dass die Zelle selber auch gar nicht mehr in diesen kritischen Zustand kommen darf. Da muss ich sagen, das ist eine Sache, an der rätseln einige Leute rum, wie sie es genau machen. Ich meine, ein Teil der Wahrheit ist natürlich, wenn ich LFP-Zellen habe, ist die Energieentwicklung geringer. Und wenn ich Aluminiumgehäuse habe, habe ich eine bessere Wärmedissipation und so weiter. Aber ob das alles jetzt ausreicht, da müsste man solche Dinger wirklich mal in der Hand haben und müsste sich länger damit beschäftigen.
Aber könnte das sein, dass diese Maßgabe dann technologisch auch nochmal einen Paradigmenwechsel erfordert? Also dass dann NMC zum Beispiel stirbt oder so, weil man das damit nicht hinkriegt?
Weil es sterben muss.
Guter Punkt. Mag ich nicht ausschließen.
Krass.
Ja.
Also ich muss an der Stelle noch eine kurze Korrektur fahren. Übrigens ist der Mitsubishi iMIF gewesen, nicht der Leaf. Entschuldigung. Auch wenn ich es nicht dann gegönnt hätte.
Oh, okay.
Alles klar. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, haben wir ja Glück, dass die meisten europäischen Hersteller auf chinesische Batteriezellen zurückgreifen, weil Die müssen es ja dann erfüllen und dann ist ja automatisch so.
Oder wir kriegen den Abfall.
Also ich glaube,
den die nicht wollen. Das ist auch nicht schön.
Das, was im Augenblick auf Halde ist, kommt da erstmal nach Europa. Ich glaube, dass es vor allem für Mitbewerber den Eintritt auf den chinesischen Markt erschwert. Ja. Also einerseits wollen sie natürlich selber was Gutes tun. Das ist ja auch aller Ehren wert, dass die so eine strenge Regelung einführen. Andererseits hat es natürlich für sie auch einen abschirmenden Effekt. Mhm.
Ja, und wenn man jetzt an die große Schiffsflotte von BYD denkt, also da will man auch nicht, dass da ein Elektroauto anbrennt. sind gleich mal 6.000 weg.
Ja, also wie das ist mit brennenden Elektroautos auf Schiffen, das hatten wir schon. Ja.
Die
gar nicht elektrisch sind, genau. Ja.
Genau, die war auf einem ganz anderen Dick.
Ja.
Ja.
Gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Am Ende stellt bei uns der Luca immer noch ein paar AAB-Fragen. Die haben Sie 2020 mutmaßlich auch schon beantwortet, aber bestimmt vergessen, was Sie gesagt haben. Wir nämlich auch. Deswegen würde ich sagen.
Ich habe es nachgehört, muss ich gestehen. aber das soll jetzt niemanden hindern, eine neue Antwort zu geben. Man entwickelt sich ja auch weiter oder um. Aber fangen wir direkt an. Sind Sie mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Ich streame mehr.
Okay. Ferrari oder Tesla?
Ja, eigentlich beides. Ja, ich habe noch eine alte Sammlung. Aber mittlerweile gibt es eigentlich schöne Plattformen, die mir auch immer wieder was Nettes vorschlagen. Ich lerne Neues.
Ja, okay. Aber verstehe. Aber wenn wir Richtung Auto gucken, dann Ferrari oder Tesla, wenn man sich für eins entscheiden muss?
Einen elektrischen Ferrari, bitte.
Okay. Apple oder Google?
Ich bin kein Apple-Mensch.
Okay.
Also ich muss dann irgendwie Android gesteuert. Ja.
Das ist, klingt auch so schön passiv. Lieber Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Loft in der Stadt.
Auto oder Fahrrad?
Beides. Nee, also vor allem Fahrrad. Ja, ich fahre mit dem Auto recht wenig, 95% meiner Dienstreisen mache ich mit der Bahn. Mhm. Ja.
Okay.
Aber wenn Auto, dann elektrisch, weil es einfach schöner ist.
Wenn Sie dann doch mal Auto fahren, vorne oder hinten?
Vorne.
Sind Sie dann Fahrer oder Beifahrer lieber?
Fahrer.
Sind Sie ein guter Fahrer?
Ich hoff's.
Was sagt denn Ihre Mitmenschen dazu? Glauben Sie, dass die da auch sagen, dass das stimmt?
Das hat sich geändert im Laufe der Jahre. Früher, als ich mit dem Spider ausschließlich unterwegs war, war ich eher so der Racer, der ständig lebensgefährliche Situationen erzeugt wird. Und seit ich elektrisch fahre, bin ich tiefenentspannt.
Okay, vielleicht ist auch das dieses mit dem mehr als WLTP-Reichweite am Ende. Okay. In Sachen Datenschutz und AGBs, sind Sie da mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Oh, ich mach halt Accept All.
Okay. Ja. Auch wenn ich jetzt schon gehört habe, die Adrenalinzeit ist nicht mehr so die mit dem Spider, aber wenn es dann darum geht, Wunsch Adrenalinpegel, eher Motorrad fahren oder eher Fliegen fischen?
Also wenn, dann ja schon eher Motorrad fahren, glaube ich.
Okay, also der Wunsch der Adrenalin ist nicht weg. Dann Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Kaffee oder Tee?
Tatsächlich bin ich eher ein Kaffeetrinker.
Und Steak oder Falafel?
Je nach Lust und Laune. Ja, also ich versuche, wenn es ein gutes Steak ist, wenn ich das Gefühl habe, das Tier hat ein gutes Leben gehabt und alles, und dann esse ich auch gerne mal ein Steak. Wenn das halt nicht der Fall ist, dann greife ich zu Falafel. Mhm. Ist auch gut.
Und Nachteule oder Lerche?
Ja, das hat sich auch so ein bisschen geändert. Aber schon ein bisschen eher die Nachteule.
Okay. Herr Fichtner, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuschauer haben auch einiges über die aktuellen, künftigen und vergangenen Themen rund um die Elektromobilität, Batterie vor allem mitgenommen. Und das aus erster Hand der Forschungsebene. Deswegen vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de. Bei Spotify, iTunes, ihr wisst wo. Schreibt einfach, wir beantworten wie immer fleißig zurück. Und wenn ihr noch eine Frage habt, dann werden wir die auch gerne an Herrn Fichtner weiterleiten, wenn sie uns auch erlauben, die dann zu beantworten. Stimmt's?
Machen wir.
Da hört ihr es. Also schreibt gerne und zahlreich und dann kriegt ihr auch eine Antwort von uns. Ich sage nochmal Tschüss. Vielen Dank, Gerd. Vielen Dank, Herr Fichtner. Und bis zum nächsten Mal.
Ich sage Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao.